Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ich muss euch beichten, heute bin ich nicht alleine, sondern wir haben ein Publikum. Und damit man die auch einmal hört, bitte einmal klatschen. Sehr schön, weil ich kenne das selber manchmal, wenn ich Podcast höre und dann denke ich so, hä, irgendwie ist das, hört sich das heute anders an. Ich will es direkt zugeben, es ist eine Live-Podcast-Folge. Und wir befinden uns gerade alle auf dem Agrarabend der Sparkasse. Um genauer zu sein, ist es die Sparkasse Celle Gifhorn Wolfsburg. Und ich finde, dafür hat es sich total angeboten, auch eine Landwirtin einzuladen, die auch aus dieser Region kommt. Und so bin ich schon ganz, ganz schnell auf Gesa Ramme gekommen, denn sie kommt aus Keesdorf, das liegt bei Gifhorn. Ja, und als Thema habe ich mir überlegt, denn sie kommt von einem Mischbetrieb. Also sie kommt von einem Betrieb, wo es Legehennen gibt, Ackerbau und Direktvermarktung. Und auf das Thema Direktvermarktung wollte ich ein bisschen genauer schauen. Denn das ist ja der Ort, wo Landwirtin oder Landwirt auf Verbraucher trifft. Und das ist dann auch genau die Situation, wo es um Kommunikation geht. Also, wie gehen wir eigentlich im Alltag miteinander um? Das kann sich jetzt zwar mal jeder selber auch fragen. Gar nicht mal nur zwischen Landwirtinnen und Verbraucher, sondern allgemein, wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Wie gehen wir in der heutigen Zeit mit Kritik und Nachfragen um? Und wie schaffen wir es eigentlich, im Gespräch immer respektvoll zu bleiben, auch wenn man vielleicht nicht immer derselben Meinung ist? Ich habe mir gedacht, es ist doch mal spannend, mit einer Landwirtin zu sprechen, die auf einem Wochenmarkt ihre Produkte verkauft und dementsprechend ganz viele solche Situationen schon erlebt hat und bestimmt schon viele Learnings daraus ziehen konnte. Ich habe also Fragen mitgebracht in die Richtung, welche Gespräche auf dem Markt geben dir eigentlich Energie? Und wie schaffst du es vielleicht auch mal, Kritik nicht so richtig an dich ranzulassen und emotional zu werden? Also welche innere Strategie hat man da vielleicht über die Jahre schon für sich selbst herausgefunden? Und meine absolute Highlight-Frage und auch Kernstück dieser Podcast-Folge sind die Gespräche, die ihr am meisten noch im Kopf geblieben sind, einfach weil sie vielleicht zum Schmunzeln gebracht haben oder weil sie vielleicht dadurch auch eine neue Erkenntnis gewonnen hat. Auf dieses Gespräch und auf diese Frage freue ich mich ganz besonders. Für all diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, für euch möchte ich mich ganz gerne nochmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selber komme von einem landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb. Ich habe Landwirtschaft studiert und darf unseren Betrieb in der 11. Generation übernehmen. Wir zu Hause haben keine Direktvermarktung, aber ich stand trotzdem schon das ein oder andere Mal zum Beispiel in einer Erdbeere oder habe Spargel verkauft. Also ich bin das trotzdem gewöhnt. Wie es sich für meinen Podcast gehört, habe ich drei kurze Einstiegsfragen, Gesa. Und von dir möchte ich gerne wissen, welche Marktgängerin bist du eigentlich? Erst einmal einen Kaffee trinken und plauschen oder schnell einkaufen und alles erledigen, abhaken?
Also das ist schnell beantwortet, da ich nicht mal Kaffee trinke, also auch kein Tee, gar nichts.
Wirklich, was trinkst du?
Wasser. Ah. Oder morgens vielleicht mal einen Saft oder so, aber eigentlich keine Heißgetränke. Aber dadurch, dass ich selber auf dem Markt arbeite, ist es für mich so, ich kaufe auf dem Markt ein, während ich ja eigentlich auch schon verkaufen sollte. Deswegen ist es so ein schnelles Rüberhuschen, wenn gerade keine Kunden da sind oder wenn ich hoffe, dass gleich keiner kommt. Und wenn ich dann sehe, dass schon wieder einer steht und wartet, dann muss ich mich beeilen. Also es ist tatsächlich dann eher das mal schnell was besorgen, was ich brauche.
Ja, ich glaube, meine Antwort ist richtig unsympathisch. Weil ich bin, glaube ich, schon eher auch so die Kaffeetrinkerin. Und dann quatsche ich, glaube ich, wenn ich den ersten getroffen habe, so lange, dass der Einkauf dann auch irgendwann egal ist, so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, ich mache mich auch relativ hübsch für so einen Markttag. Also ich nehme das so richtig auch ernst und mache mir
das ist
schnell.
Das ist aber auch so ein Ding. Also es gibt, glaube ich, viele, die das so machen. Das zumindest beobachte ich es bei anderen viel.
Okay. Ja. Puh, bin ich nicht die Einzige. Kundenkontakt ist für dich eher Energiequelle oder Konzentrationsarbeit?
Mit der Antwort mache dann wahrscheinlich ich mich eher unbeliebt. Ja, aber es ist doch eher Konzentrationsarbeit. Also es gibt mir auch viel, aber ich merke halt einfach am Ende von so einem Markttag, das ist viel anstrengender als jeder andere Tag auf dem Hof oft. Oder zumindest, weil es ist ja im Grunde nur ein halber Tag. Also wenn ich dann irgendwann um 14, 15 Uhr nach Hause komme, ist ja eigentlich so erst der halbe Tag rum. Aber es fühlt sich auf jeden Fall an wie ein sehr langer Tag. Und ich merke, dass wenn ich mal den Markt meines Vaters übernehme, dann bin ich zwei Tage nacheinander da. Und dann bin ich immer ultra müde. Also von daher, das strengt schon an.
Okay. Landwirtschaft erklärst du Außenstehenden eher mit Zahlen und Fakten oder durch persönliche Geschichten?
Also da würde ich mich jetzt gar nicht entscheiden können. Ich glaube, dass beides ganz nah zusammengehört. Also ich glaube, ohne persönliche Geschichten ist es zu abstrakt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da so in den Dialog kommen und da so ein bisschen die Geschichten mit aufarbeiten. Aber ich persönlich bin eine Freundin von Fakten. Also ich habe gerne Zahlen und Daten dabei, um das Ganze zu belegen. Und einmal, also ich denke, dass das auch eine große Aussagekraft hat. Aber wenn man es dann eben noch verpacken kann, vielleicht mit einer Geschichte, dann ist es der Optimalfall, würde ich sagen.
Ja, genau, da könnte ich mich jetzt auch nicht entscheiden. Dann machen wir mal eine Ausnahme bei meinen Schwarz-Weiß-Fragen. Aber erzähl mal, bevor wir gleich in den Markt einen Tag mit dir eintauchen, wer bist du überhaupt? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
Ja, also ich bin Landwirtin. Ich bin auf dem Hof aufgewachsen. Ich habe Landwirtschaft gelernt und studiert und arbeite mit meinen Eltern zusammen auf dem Hof. Ich bin 33 Jahre alt und wir haben hier in der Südheide in Niedersachsen den Hof. Wir haben Ackerbau, Legehennen und Mutterkuhhaltung und das Ganze eben in der Direktvermarktung. Also ich glaube, das ist so der grobe Abriss. Also immer wenn man fragt, wer bist du überhaupt, bestellt man immer gleich seinen Betrieb vor. Ja. Ich habe so das Gefühl.
Ich bin der Betrieb.
Ja, ich habe aber schon das Gefühl, man kriegt dann so einen gewissen Einblick. So, sag mir, was für einen Hof du hast, dann sage ich, was für ein Mensch du bist, so ungefähr. Also ja.
Ich kenne das ja, die Bücherregal. Zeig mir dein Bücherregal.
Ja, das, ja, das geht auch, ja.
Okay. Und was bedeutet es für dich, Junglandwirtin zu sein?
Also in erster Linie für mich persönlich würde ich das einfach mit beantworten, ey, ich habe den geilsten Job der Welt. So. Also ich arbeite in der Natur und mit Tieren. Und
das ist so geil hier in meinem Podcast gesagt, aber es ist sehr gut platziert. Sehr gut.
Also ich glaube, das brauche ich hier halt auch gar nicht näher erläutern jetzt auch in der Runde, was es bedeutet, Landwirtin zu sein. Aber die Frage zielt ja wahrscheinlich eher auf das Jungen dabei ab. So. Das ist mir auch erst vor kurzem bewusst geworden, dass das ja irgendwie ein Begriff ist, den es in anderen Berufen auch gar nicht so gibt. Also niemand sagt, ich bin Jungbäckerin oder Jung-ITlerin oder keine Ahnung, was es so gibt. Und das kommt wahrscheinlich aber auch daher, dass wir halt in der Landwirtschaft diese spezielle Situation haben, dass es eben viele Familienbetriebe sind, dass man eben, wenn man als junge Landwirtin irgendwo anfängt, gerade dieser Generationenwechsel ist ja auf Höfen oft so ein Punkt, wo sich nochmal viel ändern kann. Also wo wirklich die neue Generation mit einsteigt, wo dann einfach irgendwie, ja, was passiert auf den Höfen. Und das ist ja schwierig irgendwie, glaube ich, für andere Branchen so dieses, also weiß nicht, Junglandwirt, es gibt eine Junglandwirteprämie, also es ist ja wirklich ein Begriff so, ne? Das gibt's ja woanders gar nicht. Und deswegen habe ich das für mich nochmal neu definiert. Also ja, ich glaube, es bedeutet auch eine große Verantwortung zu tragen, eben weil man nicht nur den Betrieb irgendwie mit einsteigt, sondern auch diese ganze Betriebsgeschichte, aber eben auch Familiengeschichte übernimmt. Also jeder Betrieb ist ja aus unterschiedlichen Konstellationen heraus entstanden. Warum er so ist, wie er heute ist, da spielen ja ganz viele Faktoren rein. Und das Ganze prägt einen ja auch und auch die Familie und einen selber. Und ich glaube, diese Verantwortung dahinter ist ganz wichtig, dass man, also ist für viele junge Landwirte und Junglandwirtinnen, glaube ich, so ein Ding, was die spüren können.
Ja, bei mir war es auch so, Junglandwirtin sein heißt für mich so Wurzeln haben. Ne? Mhm. Also ich wusste schon immer, auf welchen Hof ich gehöre. Ich wusste schon immer, was ich deswegen lernen möchte. Meine Freundinnen schon in der Grundschule haben immer gesagt, Maya, dich werden wir nie verlieren, weil wenn wir uns irgendwie verlieren, dann wissen wir können bei dir anfangen,
ja, genau.
Weil du immer auf diesem Hof sein wirst. Und das heißt für mich so irgendwie wirklich tiefe Wurzeln. Und ich habe davon wahnsinnig viel Energie genommen, dass ich immer wusste, wohin es für mich geht. Ne? Viele sind ja auch irgendwie lost, gerade nach dem Abi, was für Fähigkeiten habe ich eigentlich, was macht mich eigentlich glücklich? Und ich hatte das irgendwie schon so mitgegeben bekommen. Das ist ja Junglandwirtin sein. Hast du denn deinen Platz auf dem Hof schon gefunden? Also welche Verantwortung liegt in deinem Aufgabenbereich?
Also das hat sich mit der Zeit alles so ein bisschen entwickelt. Ich bin so gesehen noch gar nicht so lange auf dem Hof. Also seit 2019 bin ich voll dabei. Ich habe aber auch in der Zeit dazwischen auch den Meister tatsächlich noch gemacht. War da auch 2 Jahre nebenbei immer noch ein bisschen woanders. Aber alles hat sich so ein bisschen von alleine so entwickelt. Und es gibt gar nicht unbedingt einen Bereich, der jetzt irgendwie nur mir zusteht. Es ist eigentlich eher so, ich arbeite ja mit meinen Eltern in der GbR. Also wir sind zu dritt. Und jeder hat irgendwo so seinen Bereich, kann aber auch definitiv den des anderen übernehmen. Also ich bin ganz ehrlich, Ackerbau ist tatsächlich nicht unbedingt mein Favorit. Ich kann aber auch auf dem Trecker sitzen und ja gut, du kommst vom Ackerbaubetrieb. Aber für mich ist es eher die Arbeit mit den Tieren. Also mit den Rindern arbeite ich eigentlich am liebsten. Also so Rinderfüttern ist mein Ding jeden Tag. Bei den Eiern sind es dann aber doch eher, dass mein Vater die Legehennen macht und ich die Eier, weil wir einfach im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass ich ein bisschen fingerfertiger bin und es schneller geht, wenn ich die Eier sortiere. Deswegen hat sich das einfach so im Laufe der Zeit einfach entwickelt, so wer hat welche Stärken und Schwächen vielleicht. Aber auch in der Direktvermarktung ist es eben auch so, er hat seinen Markttag, ich habe meinen Markttag. Also jeder hat irgendwo in jedem Bereich durchaus seinen kleinen Platz da drin, ja.
Und welche Rolle spielt dann bei euch die Direktvermarktung? Also seit wann habt ihr die?
Also wir waren ursprünglich tatsächlich ein Milchviehbetrieb bis 2010. Wir haben 2012 dann mit den Legehennen angefangen und dann eben auch direkt in die Direktvermarktung sind wir gegangen. Und ich glaube, ich kann das auch so sagen, wenn ich, also dass ohne die Direktvermarktung es den Betrieb, glaube ich, auch kaum noch geben würde. Also das hat uns definitiv so ein bisschen gerettet, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt in die Direktvermarktung und legen unsere eigenen Preise fest. Und wenn ich jetzt zähle, wenn mich die Leute fragen, wie viel Hühner ich habe, dann sage ich, es sind 3000, und auf dem Markt sagen dann immer alle, oh Gott, doch so viele. Und ich sage, ja nee, so wenig eigentlich, weil wäre ich nicht in der Direktvermarktung, dann hätte ich wahrscheinlich 40.000 Hühner oder noch mehr, um halt, ja, mich als Junglandwirtin, meine Eltern als Generation und meine beiden Großeltern oder die beiden Seiten, sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Vater halt, also zweimal Altenteil, das sind ja mehrere Generationen, die halt von diesem Hof leben müssen, ne? Und von daher finde ich 3.000 Hühner dann eigentlich doch gar nicht mal so viel. Aber wie gesagt, durch die Direktvermarktung fährt man halt eine ganz andere Wertschätzung oder Wertschöpfung so.
Ja, jetzt bewegen wir uns so langsam Richtung Markt. Was findet man bei euch gerade für Produkte?
Also die Eier sind, wie gesagt, so das Hauptthema. Also mir geht es hauptsächlich darum, ich will Eier verkaufen, so ungefähr. Aber wenn man sich nur mit Eiern auf den Markt stellt, das ist ein bisschen mau. Also die Kunden möchten natürlich auch gerne noch ein bisschen was anderes bekommen. Und was es selber von uns noch gibt, ist tatsächlich Marmelade. Das passt jetzt vielleicht erstmal so gar nicht rein, aber es hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Das ist so eine Art Cross-Selling. Also ich verbringe mittlerweile einen Tag in der Woche damit, Marmeladen zu kochen. Das ist zum Beispiel auch komplett mein Verantwortungsbereich. Also mein Vater hat noch nie Marmelade gekocht. Mama hat unterstützt vielleicht mal, aber nee. Genau, also die Marmeladen, die funktionieren tatsächlich auch recht gut, habe ich dann auch festgestellt. Also viele kommen wirklich wegen den Marmeladen her und gucken sich das an und nehmen dann halt auch einfach nochmal 10 Eier mit. Also so ist so quasi das Konzept. Und was man dann noch braucht, sind Produkte, die wir von anderen Landwirten aus der Region zukaufen. Also wir holen dann noch Kartoffeln, wir holen Zwiebeln und aktuell ist es noch Honig. Also das sind so die Grundprodukte, die es gibt, und dann halt je nach Saison. Also wir bauen noch Kürbisse an, wir bauen Zuckermais an, wir haben im Winter Tannengrün liegen, aber das ist halt so Saisonware. Und das, was immer da ist, sind so die Produkte, ja.
Und wie oft fahrt ihr dann zum Markt? Also wie oft macht ihr euch auf?
Das sind 3 Tage die Woche. Also ich fahre jeden Mittwoch und jeden Samstag. Das ist aber der gleiche Markt. Also der findet immer mittwochs und samstags statt und mein Vater fährt freitags noch auf dem anderen Markt.
Ja. Dann bin ich jetzt schon gespannt. Also ich hatte mir jetzt vorgestellt, wir haben jetzt so 5 Highlights, wenn wir auf 5 kommen, von Gesprächen, die dir einfach in Erinnerung geblieben sind, weil sie dich vielleicht verdutzt haben, verärgert haben, neugierig gemacht haben. Kannst du uns mal in ein Gespräch so reinzoomen?
Ich habe ein Lieblingsgespräch, das ist schon ein paar Jahre her, aber es ist immer noch mein Favorit.
Mit dem fangen wir jetzt an.
Mit dem fangen wir direkt an.
Dann wird es immer langweiliger. Super.
Ja. Danach wird es trockener. Aber das war so absurd, dass mir das bis heute in Erinnerung geblieben ist. Das war ein Mittwochmarkttag. Der ist definitiv ruhiger als so ein Samstag. Und ich habe da immer so einen Barhocker, weil ich dann zwischendurch sitze, wenn keine Kunden kommen. Es ist wirklich, auch in den kälteren Monaten sitzt man da einfach rum und wartet sozusagen auf Kunden. Manchmal ist leider so. Und dann kam da so ein Herr mit so einem Rucksack und Multifunktionskleidung, und der kam da so angestratzt und hat gefragt, also hat erstmal geguckt und hat sich die Marmeladen angeguckt und hat mich dann gefragt, warum verkaufen Sie Marmelade? Und ich habe die Frage erst gar nicht verstanden. Also, hey, warum verkaufe ich Marmelade? So, weiß nicht, möchten Sie welche kaufen? Dann deswegen vielleicht. Und er dann, nee, die Früchte esse ich immer pur, also roh. Also Sie könnten das ja auch machen. Ja, aber jetzt gerade ist ja tatsächlich Winter, also mit Erdbeeren ist dann schwierig. Also irgendwo ist vielleicht Marmelade ja auch eine Art der Haltbarmachung, also Konservierung. Dann kann ich das auch im Winter essen. Ja, aber da ist ja so viel Zucker dann drin, dann sind da keine, und auch wegen des Kochvorgangs sind ja keine Vitamine mehr drin. Ja, okay, ich esse tatsächlich auch keine Marmelade wegen der Vitamine, muss ich ehrlich sagen. Aber der ganze Zucker ist ja
ungesund.
Die Vitamine
sind dann in dem Croissant.
Genau. Nee, aber der ganze Zucker. Und ich so, naja, weiß ich nicht. Ne? Man muss halt jeder für sich entscheiden. Ich esse auch kein ganzes Glas pro Tag Marmelade. Also
das ist schon so rechtfertigen.
Irgendwann habe ich mich auch gefragt, in welche Richtung geht das jetzt hier? Also was wird das eigentlich? Aber wie gesagt, ich hatte Zeit. Also dachte ich mir, okay, dann unterhalten wir uns mal. Und ich bin aber standhaft geblieben bei meiner Meinung, dass es eine Rechtfertigung oder keine Rechtfertigung braucht, warum man Marmelade essen möchte. Und er hatte dann mir erzählt, dass er immer nur Getreide frühstückt, also mehr so im Sinne von Haferflocken und so, und alles auch roh. Er isst doch keine Brötchen, weil die sind auch verarbeitet, da wird dann auch alles kaputt gemacht. Und ich blieb dann aber dabei, ja nö. Und dann artete das Gespräch irgendwann so aus, dass er, weil er diesen Zucker als so schlecht darstellen wollte, meinte, dass man davon Pickel bekommt. Und dann hat er diesen Satz gesagt, aber Marmelade macht hässlich.
Das ist eigentlich ein Argument. Und dann, so
und dann habe ich mir nur so, also habe ich ihn gefragt, wollen Sie mich jetzt beleidigen? Und dann war er aber so ein bisschen verwirrt. Nee, wieso? Ich sage, ich esse Marmelade und Sie sagen, Marmelade macht hässlich.
Nein. Also,
und ich glaube, an der Stelle beenden wir das Gespräch. Und dann habe ich wirklich mit einer sehr ausladenden Handbewegung ihm gesagt, er soll jetzt bitte einfach weitergehen. Und das hat er dann auch gemacht. Aber das war wirklich das ulkigste Gespräch, das ich da geführt habe.
Haben wir jetzt ein Learning, was wir jetzt so, wir ziehen jetzt einen Strich drunter und jetzt muss man irgendwie sagen, okay, wenn ich nochmal in eine Situation komme, mein Learning ist?
Je nach Laune. Wenn ich Zeit habe, würde ich mich, glaube ich, tatsächlich wieder auf dieses Gespräch einlassen, weil ich jetzt hier darüber erzählen kann. Aber eben das Learning wäre auch so, mit manchen Menschen braucht man halt einfach nicht diskutieren. Also ich habe ja schnell gemerkt, er hatte seine Meinung und die wollte er mir aufzwingen. Es ging ja gar nicht um einen Austausch. Also von daher braucht man da, glaube ich, eigentlich auch nicht unbedingt tiefer ins Gespräch gehen mit manchen Kunden.
Ja, ich glaube, man hat das immer schnell im Gefühl, ne?
Ja.
Ob es sich jetzt lohnt, da sich zu verteidigen oder nicht. Aber ich glaube immer so, die Einladung zu sagen, Sie müssen es ehrlicherweise gar nicht kaufen. Es gibt ja ganz viele andere Stände.
Das habe ich tatsächlich. Tatsächlich zwinge ich Sie ja gerade gar nicht, das zu kaufen.
Also, ja,
ich
genau.
Sitze hier ja nur.
Ich bin hier nur anwesend, aber Sie müssen hier nichts kaufen.
Genau.
Okay. Ja. Gespräch 1. Hast du ein weiteres Highlight?
Vielleicht, um so ein bisschen mehr im Sinne von Learning, was du gerade angesprochen hast, zu denken, was mir so ein bisschen die Augen wieder geöffnet hat, ist nicht ein spezielles Gespräch, aber ganz, ganz viele, also die Masse an Gesprächen, die das gleiche Thema aufgreifen, nämlich wenn ich nach neuen Kartoffeln gefragt werde und ja. Ich das aber nicht in der Kartoffelsaison oder halt wenn es in der Ernte gefragt werde, sondern die
durchgehen das, quasi wahrscheinlich.
Ja, das früheste war tatsächlich Januar, also wirklich im Januar. Normalerweise oft dann, also geballt dann eher so Februar, März. Ne? Und dann sage ich, naja, aber die Kartoffeln werden ja jetzt, wenn überhaupt, gerade erst gepflanzt oder noch nicht mal, je nachdem, wann die Frage kommt. So schnell geht das nicht. Und da war ich halt erst auch ziemlich verdutzt tatsächlich, warum ich nach neuen Kartoffeln gefragt werde zu der Zeit und habe mir dann aber auch selber einfach irgendwann gesagt, naja, woher sollen es die Menschen aber auch wissen? Also die Produkte liegen ja teilweise in den Supermärkten. Es gibt Kartoffeln aus Zypern, aus Ägypten oder so, die relativ früh in den Supermärkten kommen. Von daher, also die Verbraucher und Verbraucherinnen können ja im Grunde genommen gar nichts dafür. Und dass man dann einfach ins Gespräch geht und ohne Vorurteile und ohne dieses so, also manchmal denkt man sich, bist du bekloppt, kannst du doch nicht im Winter fragen. Aber so darf man dann natürlich nicht antworten. Ne? Also, weil wie gesagt, woher sollen sie es wissen?
Ja.
Und was mir auch selber dann aufgefallen ist tatsächlich, vielleicht sind wir Landwirte und Landwirtinnen auch ein bisschen selber schuld manchmal, weil viele Direktvermarkter...
Schuld ist immer auch ein gutes Wort.
Ja.
Vielleicht können wir auf uns schauen.
Aber ja. In einer Direktvermarktung bei Kartoffeln steht ganz oft frische Kartoffeln. Und da habe ich mir irgendwann auch selber gefragt, warte mal, was heißt das denn eigentlich, frische Kartoffeln? Weil die werden halt einmal geerntet und dann liegen die da rum so ungefähr. Und wir nutzen das ja selber eher als Marketingbegriff, ne? Und wenn die Leute das dann aber lesen, frische Kartoffeln, dann möchten die halt auch zu jeder Jahreszeit frische Kartoffeln haben. Ist ja dann eigentlich auch kein Wunder. Also ja, das sind immer gute Gespräche eigentlich, wo man dann so ein bisschen Aufklärungsarbeit halt auch leisten kann.
Ja. Ja, sehr gut. Ich will einmal gern in den Raum fragen, mein Klatschbarometer einmal anwerfen. Wer von euch geht denn selber gerne mal auf den Markt? kann nur mal im Vergleich einmal alle klatschen? Ich würde sagen, es waren so 20-30%, oder?
War schon ein bisschen leise. Also jedenfalls klang es hier oben nicht so laut.
Ja. Und wer macht das genauso wie ich? Erstmal einen Kaffee trinken und schlendern? Freunde? Ich wette, ihr seid unehrlich. Kann ja gar nicht sein. Eine! Mit dir gehe ich los. Sehr gut. Dann machen wir mal weiter. Ich glaube, du hast noch mehr Gespräche im Petto.
Also rein theoretisch könnte ich bis morgen hier reden. Das wäre jetzt kein Thema. Aber was ich noch ansprechen würde, ist, war aber nicht wirklich ein Marktgespräch, war tatsächlich, ja, wir verkaufen die Eier ja auch ab Hof und das ist dann in der Selbstbedienung. Also wir haben so eine Kiste vor der Haustür stehen, man nimmt sich eine Packung Eier raus und wirft das Geld einfach in den Briefschlitz rein. Und irgendwann war dann...
Also richtig, zum Briefkasten?
Ja, genau. Dann? Wir hatten mal eine Kasse mit Wechselgeld, aber nachdem die dann weg war, habe ich mir gedacht, nee, komm, dann muss man es halt durch den Briefschlitz reinwerfen, dann ist weniger Diebstahl, ja. Und irgendwann durch den Briefschlitz geworfen tatsächlich, war ein Zettel, wo dann halt stand, letztes Mal waren 6 kleine Eier in der Packung ärgerlich, unterstrichen, unterstrichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Kannst du richtig vorstellen, geschrieben hat.
Ja, und also ich habe mir diesen Zettel angeguckt und dachte mir so, okay, ich verkaufe auf dem Hof halt unsortierte Eier. Also da sind große und kleine in der Packung, das ist so. Und niemand hat aber behauptet, dass irgendwie eine gewisse Anzahl an großen Eiern drin sein muss. Ne? Es geht ja dann immer so ein bisschen danach, wie groß sind die Eier gerade, die die Hühner legen. Ne? Wenn die noch jünger sind, sind es ja kleinere Eier. Je älter ein Huhn wird, desto größer wird das Ei, das die legen. Und ich dachte mir halt einfach nur, es stand der Person ja frei, vor dem Kauf einmal in die Packung reinzuschauen, ob ihr denn die Eier gefallen oder nicht. Aber mit der Kaufentscheidung hat sie ja eigentlich schon gesagt, so, ich kaufe dieses Produkt. Und dann hinterher nochmal, nee, war mir zu klein. Ich weiß nicht, den Schuh habe ich mir halt auch nicht angezogen, weil ich mir wirklich gleich gedacht habe, also wie gesagt.
Hättest du die Zeit gehabt, sie zu treffen? Was hättest du ihr erklärt in dem Moment? Also du hattest jetzt ja dann nur den Brief, aber es gibt ja eine Erklärung dafür, wenn die Eier kleiner sind.
Genau, ich hätte es wahrscheinlich genauso erklärt, wie das ist mit den, also es wissen auch ganz viele nicht, dass ein älteres Huhn tendenziell größere Eier legt. Manche denken, dass das irgendwie verschiedene Rassen an Hühnern sind. Es gibt natürlich noch Zuchtlinien, die dann besonders große Eier legen oder so, aber grundsätzlich fängt ein Huhn ja erstmal klein an und dann übt es immer weiter, bis sie dann größer werden. Und dann hätte ich ihr halt auch erzählt, naja, irgendwo, wenn viele kleine Eier da sind, ne, dann müssen die halt auch verkauft werden. Anders läuft es nun mal nicht. Also so ist das dann in der Direktvermarktung. Also das ist eben, wenn sie das immer gleich möchte, dann müsste sie in den Supermarkt gehen. So würde ich es dir dann wahrscheinlich sagen, ja.
Und ich glaube da auch immer, dass sie dann auch Verständnis hätten. Also weißt ja. du, ich glaube, sie ja. würden dann gar nicht mehr großartig viel sagen ja. oder diskutieren, sondern ich glaube einfach, die Info ist dann schon interessant.
Ich glaube, es ist halt schwierig, sich da überhaupt reinzudenken und diesen Perspektivwechsel zu machen. So, warum hat die Person das jetzt, also warum hat die sich beschwert und aber auch aus ihrer Sicht, warum, also sie kann es ja auch einfach nicht wissen, ne? Und dann denkt sie sich vielleicht einfach, ich habe was falsch gemacht und habe da in irgendeinem, vielleicht waren auch enorm viele kleine Eier drin, weil es kann ja sein, ich sehe das leider auch manchmal, dass manche Kunden dann eben umtauschen, dass die sich ihre Packungen dann
Ah ja, dann hat jemand vorher sich die ganzen Großen genau. genommen und alle kleinen.
Ja,
und
sie hat dann
war
die Packung
sie doch sortiert,
erwischt,
die Eier.
Ja, kann dann natürlich auch sein. Das wäre natürlich ärgerlich. Deswegen war mein Appell auch, den ich über Instagram dann an meine Follower gesagt habe, tauscht bitte nicht um, das ist halt unfair. Ne? Also versucht so ein bisschen an andere irgendwo mitzudenken. Ist natürlich auch immer schwierig. Ich habe das Gefühl, jeder möchte natürlich so das Maximale für sein Geld rausholen. Ich merke das beim Zuckermaisverkauf. Da haben wir auch kleine Kolben und große Kolben. Oft sind nämlich mehrere Kolben an einer Pflanze. Oft aber nur halt einer, der wirklich groß ist. Und der zweite ist dann noch ein Ticken kleiner. Und ich habe halt irgendwann mal gesagt...
Verkaufst du auch bei dir auf dem Markt, ne?
Genau. Mhm. Und da habe ich nicht angefangen, diese Kolben zu wiegen. Ich habe einfach gesagt, ein Kolben, 1 Euro. Fertig. Und wer einen großen Kolben möchte, dann soll sich halt den großen raussuchen. Manche sagen von sich aus, mir reicht ein kleiner Kolben, ich esse ja gar nicht so viel, dann nehme ich den kleinen. Und die meisten sind auch fein damit. Aber dann gibt es eben natürlich Leute, die sagen, nee, also wenn ich schon 1 Euro bezahle, dann will ich natürlich das Maximale, dann nehme ich mir auch einen großen Kolben, völlig egal, ob ich den aufesse oder nicht. Also das habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Oder ich könnte mir vorstellen, wenn sie einmal bei dir waren und es gab diese großen Kolben und sie haben 1 Euro gezahlt, dann gucken sie beim nächsten Mal und sagen, hä?
Ja.
Letztes Mal waren sie aber viel größer und jetzt kriege ich für das gleiche Geld viel weniger.
Genau, wenn dann die großen Kolben schon alle verkauft sind und eben nur noch die kleinen da liegen, dann fällt es natürlich dolle auf, dass nur kleine da sind. Und dann kommen natürlich auch welche, die sagen, ja, also das mache ich ja aber auch, ne? Also dann können wir ja, wie gesagt, ins Gespräch gehen. Und wenn jemand sagt, die sind aber dolle klein, dann sage ich, ja komm, dann legen wir noch 2 drauf. Also das ist natürlich, da kann man natürlich drüber reden, ne? Dafür sind wir ja auf dem Wochenmarkt. Also.
Ja. Okay, vielleicht schaffen wir noch ein letztes Gespräch, ein Highlight vielleicht noch.
Ein Highlight für mich, was vielleicht auch ganz passend ist für diesen Podcast, weil er ja Jung- und Landwirtin heißt, ist oft, wenn ja Kunden mir nicht mich zutrauen, dass ich auch die Landwirtin hinter dem Ganzen bin. Also viele denken, dass ich die Verkäuferin bin, die halt auf dem Wochenmarkt steht. Aber nicht, dass ich tatsächlich auch diejenige bin, die irgendwie den ganzen Hof, also das wissen ganz viele nicht.
Wie merkst du das dann?
Also wenn es irgendwie mal in Gesprächen rauskommt, dann fällt ihnen fast die Kinnlade runter. Ne? Und dann sagen die, ach wie, sie sind auch diejenige, die Hühner hält oder was? Ich sage, ja, tatsächlich. Also einmal bin ich auch gefragt worden, wer mich denn hergefahren hat. Ich dachte wegen des Anhängers. Und ich habe dann erstmal gesagt, nee, also der Marktanhänger ist ein ganz normaler BE-Führerschein, also ein Autoanhänger. Das kann ich fahren. Ja, aber Sie dürfen auch Auto fahren. So, ja. Oder ganz besonders ist auch ein Kollege, mit dem ich ja auch schon jahrelang auf diesem Markt zusammenarbeite. Und ich habe, wie gesagt, 2-mal in der Woche den Markt, mein Vater 1-mal. Und trotzdem kommt er noch manchmal zu mir und sagt, ich finde es toll, dass du deinem Vater auf dem Markt hilfst. Könnte ich ja ausrasten, aber mittlerweile, weil er, wie gesagt, er ist jetzt schon 2-mal gesagt, ich lächle jetzt nur noch und sage, ja, ich finde es auch toll, wenn er mir hilft.
Ich glaube, dann können wir jetzt auch schon darauf schauen, so welche Gespräche geben dir denn richtig Energie?
wenn quasi in den Gesprächen, wenn ich das bekomme, wovon aktuell ja viele Landwirte und Landwirtinnen irgendwie reden, und das ist ja auch irgendwie so, wenn wir irgendwie was sagen, so was wünschen wir uns von den Verbrauchern oder von der Gesellschaft?
Wertschätzung.
Mhm. Wenn dann einfach rauskommt oder ja, mir Komplimente gemacht werden oder ich finde es toll, dass sie das machen, und oder auch einfach, wenn es nur über die Produkte ist, ist ja auch gut. Ne? Wenn die mir sagen, ich bin einfach nur froh, dass ich hier Eier direkt von der Landwirtin kaufen kann und dass ich einfach weiß, wo es herkommt und dass man da in diesen direkten Dialog geht und einfach wirklich weiß, wo es am Ende ankommt. Und wenn mir jemand sagt, so ich esse nur ihre Eier, weil das sind die besten und die schmecken super, und dann zeigen sie mir noch Fotos vom Omelett, das sie letzte Woche gemacht haben oder keine Ahnung, das ist halt einfach total süß dann. Und ja, oder auch wenn es wirklich ins Private geht, also man denkt das vielleicht gar nicht, aber auf dem Wochenmarkt entstehen wirklich, na gut, Freundschaften wäre jetzt komplett zu viel gesagt, aber man kennt seine Stammfreundschaften, ne?
Ja.
Werden auch teilweise private Fragen gestellt und erzählt.
Über welche Fragen freust du dich denn tatsächlich? Also wir hatten jetzt ja so ein paar, die dich so verdutzen, aber es gibt ja auch sicherlich welche, wo du denkst, oh, das finde ich gerade toll, dass du das mal fragst.
Also ich freue mich immer, wenn es irgendwie fachliche Fragen sind oder so. Oder wenn Themen durch die Medien geistern, wo man weiß, nee, das stimmt gerade, es ist ganz gern, wird ja immer noch zu Ostern rausgeholt, Küken schreddern oder so. Das bin dann tatsächlich auch öfter schon gefragt worden auf dem Markt, okay, Sie haben Eier, Sie haben Hühner, können Sie mir das mal erklären? Da habe ich immer Feuer und Flamme. Dann ist mir auch völlig egal, ob 2, 3 Kunden in der Schlange stehen und was kaufen wollen. Ich erkläre das schön zu Ende.
Ach, sehr schön. Ja, das ist ein guter Moment. Ja. Ne? Und wie würdest du sagen, was ist jetzt so deine innere Strategie, immer freundlich zu bleiben? Ich gehe davon aus, du bist meistens freundlich.
Meistens schon. Ich glaube, das liegt mir einfach. Also es ist in meiner Persönlichkeit, und ich weiß, wenn mir jemand blöd kommt, dann, also oft habe ich das Gefühl, man sagt ja so, Lächeln ist die beste Art, dem Feind die Zähne zu zeigen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dann noch mal mehr freundlicher werde, dass die das dann oft auch so von alleine merken, dass vielleicht irgendwas blöd war oder so. Also das liegt mir schon. Aber ich habe definitiv auch gelernt, ich muss das gar nicht. Ich muss nicht immer freundlich sein. Also wenn mir ein Kunde oder eine Kundin blöd kommt, dann kann ich halt auch mal eine Grenze ziehen und wirklich sagen, nö. Also es gibt ja diesen Satz, der Kunde ist König. Und ich frage mich immer, wer hat sich denn ausgedacht? Der Kunde? Weil, also, ich sehe das nicht so. Ich denke mir, ich bin auch eine Königin und ich muss mir halt auch in schwierigen Situationen nicht alles gefallen lassen. Und dann kann ich eben auch einfach sagen, nö, an der Stelle ist das Gespräch zu Ende. Entweder Sie möchten jetzt was kaufen oder nicht. Und wenn nicht, dann können Sie aber auch einfach weitergehen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm, du machst ja auch Social Media. Du machst ja auch Social Media, und das ist ja eigentlich so ein bisschen was Ähnliches wie auf dem Markt stehen, weil du hast irgendwie eine Audience. Welche Rolle spielt Social Media für dich und was kannst du damit bewegen?
Also für mich ist es eigentlich eine komplett andere Sache, dass ich auf dem Markt sind es ja wie gesagt oft Verkaufsgespräche, und Social Media habe ich angefangen gar nicht, um meinen Hof oder meine Produkte zu bewerben. Ich habe irgendwann gemerkt, das geht auch ganz gut, weil natürlich auch Wochenmarktkunden und Kundinnen sich das Ganze anschauen, was für mich aber erstmal so ein Learning auch war. Also wenn mir irgendjemand plötzlich gesagt hat, habe ich ja letztens in Ihrem Video gesehen, dann war ich immer so völlig verdutzt, so ach ja, das meine Follower sind reale Menschen, oh mein Gott.
Das ist nicht eine Zahl.
Es gibt sie wirklich. Weil für mich war es eigentlich eher der Hintergrund, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Aufklärungsarbeit zu leisten, so eine Brücke zu bauen, einfach als Ansprechpartnerin da zu sein. Ne? Also auf dem Markt erreicht mich ja auch nicht jeder. Und wenn ich mit einem Trecker über einen Acker fahre, dann kann da jemand am Rand stehen und winken, das sehe ich vielleicht nicht. Und beziehungsweise es macht auch einfach nicht jeder. Ne? Keiner fährt durchs Dorf und klingelt und sagt, ich habe da mal eine Frage an den Landwirt oder so. Und online ist halt da eine super niedrige Hemmschwelle, dass man einfach eine Nachricht schreiben kann. Und darum geht es mir eigentlich, einfach präsent zu sein für alle, die halt Lust haben und Bock haben, auf irgendwie ins Gespräch zu kommen, und dann eben immer mal wieder einfach den Alltag zeigen, also so ein bisschen, um Verständnis zu schaffen.
Und hast du das Gefühl, du nutzt Social Media auch für die Direktvermarktung, also dass es so eine positive Auswirkung daraufhin hat?
Also ich weiß, dass es funktioniert. Also dass viele tatsächlich auf dem Markt kommen und suchen und sagen, ich habe letztens ein Video gesehen, da habe ich den Wochenmarkt im Hintergrund erkannt. Das muss doch dieser Markt sein. Und dann sind die halt auch gekommen und haben meinen Stand gesucht. Und ja, wirklich Kunden, die sich zu erkennen geben und sagen, ich bin heute jetzt extra mal ein paar Meter weitergefahren. Eigentlich ist mein Wochenmarkt irgendwie ein anderes Dorf oder so, aber heute wollte ich mal bei Ihnen kaufen. Also es funktioniert auch, ja.
Okay, dann kommen wir jetzt auch langsam schon zum Ende. Und mich interessiert, was wünschst du dir denn für den Austausch zwischen Landwirten und Verbrauchern? Und ich möchte damit uns nicht so wirklich gegenüberstellen, weil wir sind auch alle selber Verbraucher. Ja. Also die jetzt hier im Raum nicht, da gingen ja nur 20% zum Markt. Aber viele von uns, wir gehen ja wirklich einkaufen. Was wünschst du dir?
Genau, deswegen finde ich es tatsächlich auch immer ein bisschen schwierig, wenn man so sagt, so ja, Landwirte und Verbraucher. So als wenn das immer so zwei gegenüberstehende Seiten wären. Und da wünsche ich mir, dass überhaupt erstmal wieder ein Austausch stattfindet. Also, dass wir eben, wie gesagt, diese Brücke bauen können und dass wir überhaupt ins Gespräch kommen können. Ich denke auch, das ist so ein bisschen vermehrt Aufgabe von jetzt der neuen Generation, also von jungen Landwirten, jungen Landwirtinnen, dass wir da wieder stärker dieses ganze Kommunikationsding irgendwie machen. Also, dass wir kommunizieren. Und ja, dass wir einen Perspektivwechsel dabei auch irgendwie, also, dass wir halt Verständnis aufbringen für, naja, jetzt wollte ich sagen, die jeweilige Seite. Also wie gesagt, am besten wären keine Seiten vorhanden.
Ja. Und ich will mit diesem Podcast machen wir einen kleinen Anfang, dass wir alle zusammenkommen und Einblicke geben in die Landwirtschaft und dass wir hier auch immer wieder unterschiedliche Landwirtinnen und Landwirte hören zu den unterschiedlichsten Themen. Ich bedanke mich an alle fürs Zuhören bis hierhin. Falls ihr noch Fragen an meinen Gast Gese habt, dann könnt ihr sicherlich schreiben. Ihr findet ihre Kontaktdaten in meinen Shownotes, genauso auch meine. Ihr könnt mir auch gerne schreiben an maja@jungundlandwirtin.de. Und ich fand, das war eine richtig tolle Folge. Vielen Dank, dass du uns Einblicke in deinen Alltag gegeben hast. Und ja, ich war jetzt ein bisschen mit dir quasi dabei auf deinem Marktstand. Kann es mir richtig gut vorstellen. Ich bedanke mich.
Ja, ich bedanke mich bei dir.